Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 27. März 2025. Wir leben in hochinteressanten Zeiten, meine Damen und Herren. Es ist ja atemberaubend. Das, was gestern noch als unumstößliches Dogma, als letzte Wahrheit galt, das löst sich nun auf. Der politische Wind hat gedreht und die Medien müssen aufpassen, dass sie da von der Zeit nicht überholt und überrumpelt werden. Deshalb immer schön mit offenem Visier und neugierigem Blick, aber auch mit großem Herzen die Entwicklungen verfolgen, die sich uns da den staunenden Zaungästen und Beobachtern, wir sind natürlich auch zum Teil Mitbeteiligte, die sich uns da darbieten. Bevor ich auf die neue gedruckte Weltwoche eingehe, noch zwei Hinweise. Unsicheres Europa, sichere Schweiz. Öffentliche Vorträge am Mittwoch, den 2. April 2025 im Kulturzentrum Braui in Hochdorf. Beschäftige ich mich mit den Weltläuften, eine Standortbestimmung jeweils aus aktueller Sicht. Kein Vortrag ist gleich wie der andere. Natürlich ziehen sich bestimmte Beurteilungen durch. Wir erzählen nicht einmal das und dann das Gegenteil, selbstverständlich nicht. Aber es passiert so viel, das gilt es dann immer wieder einzubauen und richtig einzuschätzen. Natürlich auch aus schweizerischer Sicht da die brenzligen, die entscheidenden Fragen kristallklar ins Bild zu rücken. Darum geht's. Also Hochdorf im Kulturzentrum Braui am 2. April. Melden Sie sich an, weltwoche.ch/hochdorf, weltwoche.ch/hochdorf. Dann zwei Wochen später, am 16. April, Kulturzentrum, Casino Kultursaal an der Poststraße in Herisau. weltwoche.ch/herisau. Beginn 19 Uhr, Türöffnung 18 Uhr, Eintritt 25 Franken. Alle sind herzlichst willkommen. Wir freuen uns auf Sie. Knappe Stunde Vortrag, dann intensive Diskussion. Sie können alles fragen, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Die neue Weltwoche hier ofenfrisch am Start und ich empfehle Ihnen, ich lege Ihnen ans Herz, diese Zeitung zu abonnieren. Meinungsvielfalt und auch immer wieder der Versuch, eine andere Sicht darzulegen. Das ist das Wichtigste, meine Damen und Herren, dass man sich nicht einbunkert in bestimmten Versionen der Realität, dass man offen bleibt. Es geht nicht darum, einen Kreuzzug zu führen gegen andere oder die Rechthaberei oder die eigene moralische Vortrefflichkeit zu inszenieren. Diesen Versuchungen können die Menschen, selbstverständlich auch ich, nicht immer widerstehen, man muss sich das bewusst machen. Nein, es geht einfach darum, immer wieder die Denkmöglichkeiten zu offerieren und aufzuzeigen, dass es eine andere Optik, eine andere Perspektive eben immer gibt. Weil das ist die große Gefahr, auch in den Demokratien. Wir haben sie erlebt in den letzten Jahren. Alles marschiert in die gleiche Richtung und das ist gefährlich. Und die Weltwoche da als Souffleur des intelligenten Tischgesprächs, die muss diese Meinungsblöcke da, diesen Meinungsbeton immer wieder aufknacken. Was ist die Titelgeschichte? Sie müssten mich töten. Serbiens Präsident Vučić bezeichnet die Proteste als versuchten Staatsstreich. Er werde dem Druck der Straße niemals weichen. Das erste große Gespräch mit dem belagerten serbischen Präsidenten in der deutschsprachigen Presse seit Ausbruch dieser Grossdemonstrationen. Da kocht, da brodelt es ja gewaltig. Wir haben in Belgrad auch mit Demonstranten gesprochen. Interessanterweise zwei Schweizerinnen. Durch Zufall, unweit des Präsidentenpalastes, sind wir da ins Gespräch gekommen und sie haben uns geschildert, sehr differenziert, auch unaufgeregt, warum sie aus Zürich angereist sind, um da mitzudemonstrieren gegen den serbischen Präsidenten. Es gehe weniger um die Person des Präsidenten Vučić, den wollten sie nicht einmal persönlich groß anklagen, aber sie sagen, er ist einfach der Kopf eines Staatsapparats, der allzu korrupt geworden sei und Sinnbild dieser Korruption und der Misswirtschaft sei die eingestürzte, sei das eingestürzte Bahnhofsvordach von Novi Sad. Sie erinnern sich vielleicht, im letzten November 15 Menschen sind tragischerweise ums Leben eben gekommen. Und das ist der Auslöser dieser Demonstration. Und Vučić sieht es natürlich ganz anders. Er sagt, das ist ein widerrechtlicher Versuch, eben ein Putsch. Die wollen mich aus dem Amt kegeln. Sie stellen keine konkreten Forderungen auf. Sie lassen sich auch nicht auf Neuwahlen ein. Sie wollen einfach die Regierung weghaben, eine Übergangsregierung. Und das sei widerrechtlich. Er werde da natürlich nicht weichen. Er sei auch schon verhaftet worden im alten Jugoslawien. Aber er sei da unerschrocken, er habe sich nichts vorzuwerfen, habe nichts Unrechtes getan und er werde weiter für Serbien kämpfen. Ich habe es gestern schon gesagt, für Serbien ein hochinteressantes Land, auch an der Schnittstelle zwischen Ost und West, auch ein Vorposten der Verteidigung des abendländischen Christentums gegen die anstürmenden Muslime, das ist übrigens auch ein Thema in unserem Gespräch. Das kommt alles für Serbien zu einem sehr, sehr schlechten Zeitpunkt. Denn bei allem, was man Präsident Vučić auch politisch vorwerfen mag, er hat eine beeindruckende Leistung hingelegt, auch in der Entwicklung Serbiens in ökonomischer Hinsicht. Jetzt ist der große nächste Termin, ist die Expo im Jahr 26. Und wissen Sie, in der Beurteilung der Serben, und da muss man etwas zurückblättern, das geht natürlich in die Zeiten des Jugoslawienkriegs zurück, die Serben kommen einfach immer schlecht weg in unseren Medien. Das ist für mich ein Eindruck, ich habe das jetzt nicht wissenschaftlich untersucht, aber das ist mein Gefühl, das ist meine persönliche Einschätzung hier, die Serben, die sind einfach seit Jahren die Underdogs in unseren Medien, die werden immer negativ dargestellt. Und solche negativen Versteinerungen gewissermaßen, solche Verfestigungen einer bestimmten Sichtweise, die haben eben auch einen Einfluss. Da hat es viel zu wenig oft einen anderen Blick gegeben und umso wichtiger ist es eben auch, die dann zu Wort kommen zu lassen, die da am Pranger stehen. Auf der anderen Seite widerlegen natürlich diese Proteste auch bestimmte Darlegungen, die wir bei uns immer wieder haben sehen können, nämlich dass Serbien mit harter Hand regiert werde und es gar keine pluralistische Öffentlichkeit mehr gebe. Das ist ganz augenscheinlich nicht der Fall. Und noch ein interessantes Thema, das wir in diesem Gespräch natürlich auch aufs Tapet gebracht haben, darüber haben Sie gelesen in den letzten Tagen und Wochen. Es hieß da, vor allem auch im Tagesanzeiger, wurde ganz groß an den Pranger gestellt, die Regierung würde da akustische Waffen einsetzen gegen die Demonstranten. Wir haben den Präsidenten darauf angesprochen, er hat das kategorisch abgelehnt, er hat gesagt, das sei eine brutale, absolute Lüge, das sei auch zugegeben worden von den Demonstranten selbst, es gibt überhaupt keine Beweise. Und wenn seine Regierung solche Waffen angewendet hätte oder wenn das herausgekommen wäre, dass so etwas angewendet worden wäre, dann wäre er jetzt nicht mehr Präsident. Also er hat das sehr emotional und nachdrücklich hier betont. Lesen Sie selbst, lassen Sie sich ein auf die andere Sicht. Trumps Gesandter Steve Witkoff: Putin ist kein schlechter Mensch. Das ist auch interessant jetzt, die Amerikaner, wie die neue Regierung, wie sie die Russen sehen, wie sie Putin sehen. Wir haben ja diese, ich habe das auch im ORF gesagt, diese Kollektivparanoia jetzt in Europa. Man redet sich ein, die Russen stünden da unmittelbar vor einem Einmarsch in Europa. Ich halte nichts von solchen Fantasien. Ich habe auch keine Standleitung ins Hirn des Kreml-Chefs, aber ich halte das für dermaßen unwahrscheinlich. Das ist gar nicht die politische Ausgangslage jetzt auch dieses Ukraine-Kriegs. Da bündeln sich einfach die Missverständnisse, die man mit der Wahrheit verwechselt im Zusammenhang mit diesem militärischen Konflikt. Und auch hier, es ist für mich ein Augenöffner erster Güte, jetzt dieses Interview mit Steve Witkoff, der da erzählt, was er erlebt hat mit den russischen Gesandten, mit dem russischen Präsidenten. Und das sind ganz andere Auffassungen, als Sie sie sonst zu hören und zu lesen bekommen in unserer Presse. Also hier hoffentlich auch ein Beitrag zur allgemeinen Horizonterweiterung. Dann Frühling des Populismus. Was will die wichtigste politische Bewegung unserer Zeit? Professor Oliver Zimmer, einer der interessantesten Historiker der Schweiz, weil er eben mit offenem Blick auf die Gegenwart blickt und natürlich mit dem geschärften Verstand eines Zeithistorikers diese Phänomene einordnet. Und Oliver Zimmer, der lange an der Oxford-Universität tätig war, jetzt wieder zurück in der Schweiz. Er hat ja seit jüngstem einen Substack-Kanal, ist dort also präsent, publiziert regelmäßig, und ich kann Ihnen das nur empfehlen. Das ist auf hohem wissenschaftlichem Niveau, aber verständlich geschrieben und mit einem skeptischen, nüchternen Blick, ohne diese typisch akademisch-politische Aufgeregtheiten und politischen Korrektheiten, die sich da auch längst eingeschliffen haben. Das ist bei ihm eben nicht der Fall. Und da merkt man, dass er die noch, ja, wie soll man das nennen, klassische, vielleicht angelsächsische Prägung da an dieser Elite-Universität in Oxford als Professor, wo er tätig war, mitgenommen hat. Also der Substack-Kanal von Professor Oliver Zimmer. Schauen Sie da rein, das lohnt sich. Und dieser Artikel, den wir da bringen, ist hochinteressant, weil er natürlich den sogenannten Populismus, auch so ein Feindbild der Gegenwart, einmal aus einer anderen und ich würde sagen entspannteren Optik zur Kenntnis nimmt. Bundesgericht setzt Ständerat Stocker ab. Das ist natürlich eine Bombe. Weltwoche-Recherchen brachten den Zürcher Wohnsitz des Schaffhausers ans Licht. Jetzt stellen sich Fragen im Fall Tiana Moser, die Zürcher Ständerätin, die eben auch nur bedingt Wohnsitz in Zürich hat. Das Bundesgericht mit einem Knallerentscheid hat gesagt, er wird mit sofortiger Wirkung wird er abgesetzt als Ständerat. Das heißt, dem früheren Schaffhauser Ständerat, dem Thomas Minder, ist gleichsam die Wahl gestohlen worden. Aufgrund eben dieser Tatsache, dass der Ständevertreter Stocker gar nicht in seinem Stand eben im Kanton Schaffhausen lebt, zumindest nicht großmehrheitlich. Und dieses Thema haben wir aufgebracht in der Weltwoche. Das wird natürlich heute in der Berichterstattung flächendeckend verschwiegen, meine Damen und Herren. Darum muss ich das hier an die ganz große Glocke hängen. Wir wollen doch die Quellenlage. Angeblich ist ja die Quellenbenennung ganz wichtig in den Medien, habe ich gehört. Sonst bringt man Fake News. Also dann haben Sie heute eine Fake News-Lawine in der Mainstream-Presse, denn keine Zeitung hat erwähnt, dass die Weltwoche das aufgedeckt hat. Und wir sind ja damals kritisiert worden. Ja, das sei völlig irrelevant, jetzt wieder da diese reaktionären Kritiker eines tollen Politikers, der übrigens in der Asylpolitik ganz massiv mit links zusammengespannt hat, auch wichtige Dinge verhindert hat, wie David Biener auf unserer Webseite aufdeckt. Also hier sind Weichenstellungen gemacht worden. Die Weltwoche hat als einzige Zeitung die Problematik damals ins Licht gerückt bezüglich des Wohnorts. Wir wurden zusammengestampft, zusammengefaltet. Nicht, dass uns das etwas ausgemacht hätte, aber einfach der Vollständigkeit halber muss das erwähnt werden. Und jetzt gibt uns das Bundesgericht quasi recht, beziehungsweise das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass das eben auch nicht in Ordnung ist. Und darüber schreiben sich die Medien jetzt die Finger wund, die Journalisten. Aber eben halten wir einfach fest, das gehört zur Wahrheit in diesem Punkt, dass die Weltwoche den ganzen Fall ins Rollen gebracht hat. Lesen Sie da aus unserer Sicht, Christoph Mörgeli, die entsprechenden Themen. Und übrigens, wenn wir schon beim Inland sind, Detlings Warnung an den Freisinn, EU-Zuwanderung, Neutralität, wieder einmal heisst's alle gegen die SVP. Das alte Spiel führt die Partei in immer neue, noch höhere Sphären. Die 30%-Marke ist in Griffweite. Der Präsident lässt die Muskeln spielen. Dann Urs Gehriger. Unser Mann an allen Fronten, er war jetzt eine Woche in der Türkei. Das ist ja auch ein Land in Aufruhr und er hat dort mit vielen interessanten Persönlichkeiten gesprochen und die Erkenntnisse seines Wirkens lesen Sie ebenfalls in dieser Ausgabe. Benjamin Bögli im Gespräch mit der Fernsehlegende Werner Kimmig. Werner Kimmig, vermutlich der erfolgreichste Fernsehproduzent in Deutschland. Er hat, verstehen Sie, Spaß mit Kurt Felix und Paola Felix hat er gemacht. Er hat Wetten, dass produziert, kennt alle Stars, arbeitet sehr oft für den Europapark in Russ. Die Familie Mack, Werner Kimmig, eine großartige Persönlichkeit. Im Gespräch mit Benjamin Bögli in unserer neuen Rubrik Wirtschaft und Erfolg, ganz gewiss ein Erfolgsmensch. Und Peter Rothenbühler, Halali auf ein Genie, er beschäftigt sich mit dem Fall Gérard Depardieu. Nun der Blick in die Medien, ich will es nicht allzu lange machen. Schaffhauser Ständerat verliert seinen Sitz per Sofort, darüber habe ich gesprochen, das sind die Headline-News heute Morgen. J.D. Vance reist nach Grönland. Ja, Grönland ist ein geopolitisches Einflussgebiet. Übrigens im Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner sofort in Grönland da den Fuß drauf gesetzt. Die Rückkehr der Geopolitik. Auch die Neue Zürcher Zeitung bringt es einfach nicht fertig, die Weltwoche-Recherchen zu erwähnen. Europa macht es sich zu bequem, fordert da der Tagesanzeiger oder diagnostiziert er mit Hohn reagieren die Europäer auf den geleakten Chat der US-Regierung. Doch sollten sie auch über dessen Inhalt nachdenken. Ja, das stimmt. Diese Telefonchats da, diese Signalchats, die jetzt Anlass zu sehr viel Häme, vor allem auch in Deutschland gegeben haben. Ich erinnere einfach daran, vor einem Jahr haben Luftwaffengeneräle ganz offen über den Einsatz der Mittelstreckenwaffe Taurus gegen Russland gesprochen. Das war natürlich eine Peinlichkeit. Das ist auch peinlich hier, was den Amerikanern passiert ist. Aber der Inhalt ist interessant. Sie haben zum Beispiel gesagt, dass eine Bekämpfung der Houthi-Miliz, dass das für den europäischen Handel eigentlich viel wichtiger sei als für den amerikanischen Handel und dass es die Amerikaner allmählich leid seien, diese Trittbrettfahrer immer wieder rauszuhauen. Und da haben sie aber zweifellos recht. Die Amerikaner haben viel zu lange, wobei man muss auch sagen, die Amerikaner haben das auch gerne getan, freiwillig, das ist auch Machtpolitik gewesen, diese Europäer da am Gängelband zu halten. Also ganz ohne Selbstgerechtigkeit geht es natürlich auch in den Vereinigten Staaten nicht ab, aber in der Sache haben sie zweifellos recht. Ich habe übrigens dazu noch eine interessante Zuschrift bekommen. Ich betone immer wieder positiv die Diplomatie Donald Trumps in der Ukraine, vor allem auch mit Russland, die Friedensbemühungen. Ja, das ist richtig, das begrüße ich uneingeschränkt, aber man muss auch da hinzusagen, es ist auch ein bisschen eine wohlfeile Haltung. Ich meine, die Amerikaner haben Zelensky aufmunitioniert, die Amerikaner haben die Ukrainer aufgestachelt, auch gegen die Russen auf die Barrikaden zu steigen und jetzt lassen sie sie einfach fallen. Das ist natürlich nicht der gute Stil. Dann haben wir hier noch einen spannenden Beitrag, den ich vielleicht nur ganz kurz ansprechen kann. 53 Jahre lang hat Richard Chandler bei der Credit Suisse Erfolge und Skandale erlebt. Er verrät, wer der schlimmste Chef war und warum Oswald Grübel den Bankern riet, einen Hund zu kaufen. Die sollen ihr Geld zurückgeben. CS-Mitarbeiter rechnet mit Ex-Chefs. Ab dieser Richard Chandler, der kommt jetzt vor in diesem Film der TA Media, ein Dokumentarfilm über den CS-Zusammenbruch nach einem Buch von Arthur Ruttishauser, wobei man hier immer auch erwähnen muss, dass der Dirk Schütz, der Chefredaktor der Bilanz, auch sehr viele Arbeit geleistet hat, Recherchen zum Thema CS. Aber Arthur Ruttishauser jetzt hier, der Chefredaktor der Sonntagszeitung, mit seinem Ausfallschritt auf die Leinwand. Und dieser Richard Chandler, mich irritiert das, dieses Gespräch da. Und ich sage Ihnen auch, warum. Seit 1971 hat dieser Mann bis zum Untergang für die Credit Suisse gearbeitet. Offensichtlich hat es ihm dort gut gefallen. Und jetzt, wo es zusammengebrochen ist, zieht er über die ehemaligen Chefs her. Also für mich ist das nicht der gute Stil. Schweiz könnte von EU-Sicherheitspaket doppelt profitieren. Die Europäische Union will da die Schweiz hineinziehen in ein Sicherheitsabkommen. Die Medien bejubeln das und finden das natürlich richtig, dass man da hineingezogen wird. Ich sage, aufgepasst und auf keinen Fall Finger weg. Also jetzt keine Militär- oder sonstigen Abkommen mit der Europäischen Union, denn die Europäische Union hat im Moment den Verstand verloren in der ganzen Russlandpolitik und man geht da viel zu sehr auf Konfrontationskurs und das wäre Gift für die schweizerische Neutralität. Da dürfen wir auf keinen Fall mitmachen, das darf und kann nicht sein. Konkurswelle rollt, Gewerbeverband warnt, geopolitische Unsicherheiten und Nachwehen der Stromkrise belasten KMU. Das ist eine unerfreuliche Nachricht. Heute Morgen in der Zeitung Blick habe ich die gelesen und ich möchte da auf einen Punkt hinweisen, auf ein neues Gaunerwort. Die Stromkrise belastet die KMU, nicht, das sind die kleinen und mittleren Unternehmen. Und da lese ich, die Strompreiserhöhungen vor 3 Jahren sind ein wesentlicher Treiber. Das ist ein Gaunerwort. Das ist keine Stromkrise. Das ist eine politische grüne Krise durch diese völlig idiotische, übertriebene Klimapolitik. Hat man die Strompreise auch in der Schweiz in die Höhe getrieben. Das ist politisch gewollt, politisch verursacht. Letztlich angetrieben durch die damalige Bundesrätin Doris Leuthard, die der gleiche Blick immer wieder hochgejubelt hat, aufs geht nicht mehr. Also hier wird bereits wieder Geschichtsklitterung betrieben. Die Ohnmacht der Wirtschaftsverbände, damit beschäftigt sich die Neue Zürcher Zeitung heute Morgen. Economy Suisse, Arbeitgeberverband und Gewerbeverband verlieren seit Jahren an Einfluss. Ja, ich kann Ihnen sagen, warum. Weil sie eine falsche Politik machen. Weil die großen Wirtschaftsverbände, allen voran Economy Suisse und Arbeitgeberverband, eine Politik des Ausverkaufs der schweizerischen Souveränität betreiben. Die machen eine Politik im Dienst ausschließlich internationaler Konzerne, denen man Nachhilfeunterricht geben müsste bezüglich den wirtschaftspolitischen Erfolgsfaktoren unserer Schweiz. Aber das macht man eben nicht und man hat sich diesen Interessen ausgeliefert. Früher hat der Gewerbeverband da noch Widerstand geleistet. Der hat eben nicht mitgemacht bei diesem Ausverkauf. Aber leider hat man die jetzt auf Linie gebracht, man hat da die widerständigen Stimmen rausgemobbt und rausgeekelt, man hat dem die Zähne gezogen. Putins verdeckter Krieg gegen Europa, die Neue Zürcher Zeitung, sie macht jetzt auch mit in dieser Kriegsparanoia gegen die Russen. Die NZZ will sich auch nicht mit der Tatsache vertraut machen, beziehungsweise sie verkraftet es einfach nicht, dass jetzt die Zeichen international auf Frieden stehen, die Trommeln für den Krieg jenseits der Realität aus meiner Sicht. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Ich freue mich und seien Sie auch dabei, unmittelbar im Anschluss. Bis gleich.